Impulse, der KPMG-Podcast.
Willkommen bei unserer Podcast-Reihe, wie wir in Zukunft arbeiten werden, wo wir mit Persönlichkeiten aus dem HR-Umfeld über Entwicklungen und Herausforderungen in der Arbeitswelt sprechen dürfen. Mein Name ist Alexandra Tomaschek und zusammen mit Thomas Schmutzer freue ich mich, dass wir für unsere heutige Folge Florian Burger, Bereichsleiter Personal bei ITSV, als Gesprächspartner begrüßen dürfen. Die Arbeitswelt befindet sich im stetigen Wandel. Professor Barz unter anderem vom IMC Krems befindet, dass wir uns in der größten Transformation seit der ersten industriellen Revolution befinden. Er spricht konkret über Übergang von analoge in digitale Arbeitswelt, Arbeit der Zukunft, es braucht neue Qualifikationen, Bereitschaft zur Diversität. Was sind so Ihre Eindrücke, wenn Sie über diese Arbeit in der Zukunft nachdenken?
Wer bin ich, einem Herrn Professor zu widersprechen? Das wird sicher richtig sein. Ich sehe zwei große Themenblöcke, die die Arbeit der Zukunft meiner Meinung nach bestimmen werden. Das eine ist die Transformation aus gesellschaftspolitischen Gründen. Ich sage nur Dekarbonisierung. Für mich im Personalwesen Frage Homeoffice. Wann macht Sinn, dass jemand 50 oder 100 Kilometer pendelt? Wann macht Sinn, zu Hause zu bleiben? Und die zweite große Themencluster, wenn man so will, ist die Technologie, die technologische Entwicklung. Und da möchte ich jetzt einen Hauch von Kritik an der Hypothese, dass es die größte Transformation sei, wiedergeben. Ich denke, dass die bisherigen technologischen Transformationsprozesse aus der damaligen Sicht ähnlich groß waren. Mechanisierung zum Beispiel. Heute haben wir die Digitalisierung oder eigentlich den Einsatz von Rechenmaschinen, die Wahrscheinlichkeitspunkte berechnen, die uns die Arbeitslast ganz stark abnehmen können, wenn wir diese Technologie angemessen einsetzen, also mit einem menschlichen Touch.
Bin ich ganz bei Ihnen. Das, was es, glaube ich, ein bisschen prägt, ist die Geschwindigkeit, in der wir uns entwickeln und auch gefordert sind, uns weiterzuentwickeln. Was sehen Sie in Ihrem Unternehmen? Wie gehen die Leute mit diesem erhöhten Anspruch an Flexibilität, mit diesen Herausforderungen um?
Ja, also das Unternehmen, für das ich arbeiten darf, ITSV GmbH, IT Services der Sozialversicherung, ist ein öffentliches Unternehmen mit knapp 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Standorten in Wien und Linz. Und ich bin stolz darauf zu sagen, dass unsere Gleitzeitregeln zum Beispiel oder auch die Homeoffice-Regeln lang vor der Pandemie sehr, sehr flexibel waren, sehr, sehr liberal waren und bis heute sind und die Kolleginnen und Kollegen sehr gut in ihrem Arbeitsalltag mit dem hohen Maß an Selbstorganisation umgehen können. Die Schattenseite von den Fragestellungen ist natürlich, wie schaffen wir die soziale Kohäsion im Unternehmen zu erhalten? Da gibt es sehr viele Detailinitiativen. Es gab während der Pandemie ein sogenanntes Café-Roulette, wo wir die Kolleginnen und Kollegen, wer wollte, zusammengespannt haben, um einfach den Kontakt zu erhalten. Das ist ein Beispiel von vielen. Wenn wir dann auch vielleicht weitergehen in Richtung, was bewegt die Firma, was könnte sie meiner Meinung nach in Zukunft bewegen, ist unsere Diversitätsinitiative, die Diversity, Inclusion und Equity, also die drei Begriffe, die, glaube ich, für die jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch wichtiger sind als vielleicht für die Babyboomer-Generation. Ich möchte hier ein Beispiel erwähnen, das, glaube ich, recht augenscheinlich ist, die Frage, ob ich in der E-Mail-Signatur Pronomen stehen habe. Ja, ist für einen Betrieb, der überwiegend in Österreich tätig ist und mit Vornamen, mein Vorname ist Florian, nicht? Da wird es vielleicht klar sein, dass ich ein Er bin. Das ist im internationalen Kontext, wenn ich mir Bank Austria anschaue zum Beispiel, dort ist es selbstverständlich, Pronomen in der E-Mail-Signatur zu haben. Ich weiß nicht, wie es in der KPMG ist. Das sind so kleinere Transformationsthemen, wo es schon spürbar ist, dass Widerstände kommen und wo wir, glaube ich, mit guter Transparenz und Zuhören, was die Sorgen sind, einfach viele Themen wegräumen können. Das ist, glaube ich, auch die zentrale Aufgabe von einer Personalstelle, die Kommunikation im Betrieb aufrechtzuerhalten und eben den menschlichen Touch hineinzubringen.
Ich glaube, weil du erwähnst, dass die Transformation, also ich bin vollkommen bei dir, dass die Transformationen früher genauso bahnbrechend und verändernd waren. Was für mich spannend ist, und du hast das jetzt so dazu gesagt, so die Zuhören und Kommunikation. Und ich glaube, dass das in unserer Welt, in dieser Transformation, einer der wichtigsten Bausteine wird, weil wir sind gewohnt, wenn wir jetzt Transformationen machen, dann gibt es ein klares Ziel. Das kann ich am Anfang definieren und ich habe ein Ergebnis und ich rechne halt aus, ich brauche wie lange, um dorthin zu kommen, und ich sehe es am Ende. Und was wir jetzt schon sehen bei vielen Unternehmen, ist genau dieser Wandel von ich ändere jetzt die Art, wie ich arbeite und habe ein klares Zielbild und bin fertig, hin zu einem laufenden Nachjustieren, Anpassen, Dazulernen, Zuhören, ein konstanter Change eigentlich. Ja, und ich glaube, das ist für mich schon ein gröberer Unterschied zu früher, dass Management lernen muss, solche Dinge auch zu unterstützen, machen zu lassen, zu budgetieren, freizugeben, ohne von Anfang an genau zu wissen, wie schaut es am Schluss aus. Und ich glaube, das ist für viele Managementstrukturen und Verantwortungen durchaus herausfordernd und schwierig. Wie siehst du das? Ist das ein Thema, das mit mehr Kommunikation ausreichend unterstützt wird? Schafft man das, indem man mehr misst und Erfolge darstellt und Beispiele bringt? Wie ist da deine Meinung dazu?
Das ist eine sehr komplexe Frage und eine gute Frage natürlich. Wahrscheinlich sind die Messgrößen, das Definieren der Kennzahlen, die ich erreichen möchte, ist die große Herausforderung. Ich könnte jetzt also the time to hire heranziehen, völlig ausblenden, dass vielleicht Weihnachtsfeiertage waren und aufgrund von Zufallseffekten, vielleicht sind Bewerberinnen nicht erreichbar, die Zeit sich dehnt. Also ich kann jede Zahl so hoch aggregieren, dass sie Daumen hoch oder runter ist, oder ich kann in der Lage sein, die Graustufen zu sehen, weg aus dem Schwarz-Weiß zu gehen und einen differenzierten Einblick zu haben. Ich habe ein vielleicht kurz zu meiner Haltung, wenn das interessant ist. Wenn man sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, Marshall Rosenberg, großartige Literatur, kommt man weiter ins humanistische Weltbild von Carl Rogers und irgendwann kommt man dann zu Viktor Frankl, einem großen österreichischen Psychiater, der einen sehr, sehr harten Beitrag trotzdem ja zum Leben ist, das Buch geschrieben hat, wo er in einem Konzentrationslager seine Erlebnisse verarbeitet hat, das tatsächlich auch psychologisch analysiert hat. Und das ist für mich die Dystopie, eine entmenschlichte, mechanische Gesellschaft, das Scheitern der Zivilisation, wo Empathie, also wo Mitgefühl keinen Platz mehr hat. Das ist bei Kennzahlen die große Kunst, hineinzufaktorieren. Man könnte auch sagen, es geht gar nicht. Und deshalb sind ja Menschen in Steuerung. Und deshalb muss es auch okay sein, eine Kennzahl mal nicht zu erreichen.
Da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass Kennzahlen ein Mittel sind, dürfen nicht das Ziel sein. Aber ich glaube, das ist für mich jetzt so retrospektiv die letzten Jahre an Projekten und Unternehmen, die du begleiten durftest, ist es immer so, diese Balance zu finden zwischen Veränderung spürbar machen, Veränderung zulassen, Vertrauen zu haben, dass Veränderung man noch immer spürbar wird und das Richtige ist. Und das ist halt in Managementstrukturen mit Vorgaben und unterschiedlichsten Bestellzyklen, Budgetzyklen ganz, ganz schwierig abzubilden. Also ich habe das sehe ich immer sehr stark als familiengeführte Unternehmen, die einfach in Dekaden, Generationen denken, tun sich da vielleicht eine Spur leichter, auch nicht so ganz, als klassische Unternehmen. Aber ich glaube, das ist ein Diskurs, der angegangen werden muss, um diesen nächsten Schritt erfolgreich zu machen. Ich habe jetzt keine Lösung dafür, da bin ich auch ehrlich. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, da gibt es die drei Dinge, die musst du tun. Ich glaube, das ist auch ein Beginnen und Einlassen drauf. Aber ich glaube, dass das ein essentieller Schritt ist, um überhaupt dieses Thema Arbeitswelten, und für mich ist ja das viel mehr als jetzt Büro oder Organisation, sondern es sind eben Diversität drinnen, Vereinbarkeit Beruf, Familie, Vereinbarkeit Pflegefamilie, Pflegeberuf, Weiterentwicklung, sich neu erfinden, also ein ganz buntes Feld an Themen, die alle aber irgendwie einzahlen in das Thema Arbeit.
Absolut. Vielleicht ein Beispiel oder ein Gedanke, der fassbar ist. Durch moderne E-Mail-Systeme ist es möglich, von vielen Punkten auf der Welt, vielleicht auch vom Mond irgendwann, weiß man nicht, jederzeit eine Nachricht an fast beliebig große Verteiler zu schicken. Wenn ich jetzt also als Leiter einer Organisationseinheit am Sonntagabend, weil ich gerade Lust habe und vom Fernseher sitze und mir irgendwas einfällt, einer Kollegin eine E-Mail schicke, könnte das bei der Kollegin auslösen. Bling macht es am Handy, wenn sie das Handy nutzt und dann denkt sich, um Gottes Willen, jetzt hat mir der was geschrieben und ich muss sofort reagieren. Mein Arbeitsstil könnte aber sein, ich schieße so eine Mail raus und habe es dann aus meinem, also da lässt die Technologie es zu, dass ich möglichst individuell arbeiten kann, aber die Wirkung auf, in dem Fall, in dem Beispiel, auf meine Kollegin ist, muss schon noch ich mitdenken, weil das macht Outlook nicht und sagt, du, Vorsicht, das ist Sonntagabend. Wenn ich habe, irgendein Volkswagen hat, oder war das BMW, bin ich mir jetzt nicht sicher, hat, glaube ich, schaltet die E-Mail-Server ab. Volkswagen war das, ja. Und das ist die Frage, also willst du dann wieder in so eine Pendelbewegung fast, wieder in ein starkes Regulativ zurück? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass ganz viel Kommunikationsaufwand nötig ist, in meinem Beispiel die Kollegin zu fragen, wenn das jetzt persönliche Assistenz ist, hey, passt das für dich? Und meine Haltung ist nicht sofort antworten. Dann sagt sie ja oder nein. Und als Chef oder Chefin Nein sagen aushalten können und wieder differenzieren, in Graustufen sehen, das ist die große Personalentwicklungsmaßnahme, wo wir, wie ich das in meinem Zuständigkeitsbereich, da werden wir in Zukunft noch mehr Akzente draufsetzen.
Da würde ich super gerne einhaken, weil dieser Wunsch nach moderner Führungskultur, weil ich glaube, es ist sehr viel technologiegetrieben, aber es braucht dann auch diese Führungskultur. Und das, was wir bei Kunden einfach sehen, ist diese Entwicklung zwischen Führungskarriere und Fachkarriere und dieser Wunsch, das auch beliebiger mal wechseln zu können, also dann nicht nur verhaftet zu sein in dieser Führungskarriere, weil es Führungskräfte in der aktuellen Zeit einfach auch überfordern kann. Oder auch dieser Wunsch, sich aus einer Führungskarriere eigentlich wieder bewusster zurückzuziehen auf die Insel der Fachkarriere, sage ich jetzt einmal. Wie nehmen Sie das in Ihrem Unternehmen wahr? Ist da das Thema Führung und Führungskräfteentwicklung ein großes Thema?
Auf jeden Fall, es muss ein großes Thema sein, ob wir wollen oder nicht. Es ist ein ganz spannender Ansatz. Ich denke, gerade in Österreich ist es vor kurzem üblich gewesen, dass der Top-Experte oder die Top-Expertin nach langer Zugehörigkeit irgendwann neue Leitung wird. Meine Haltung, meine persönliche ist und auch den Wert, den ich lebe, ich weiß, also ich bin eigentlich der am schlechtesten Informierte zu Spezialthemen, habe also diesen Vogelblick drauf und schaue dort, wo Konflikte, also widerstrebende Tendenzen auftreten, halt moderierend einzugreifen. Und ich denke, diese Haltung als Basis für Führungskräfte, wenn die Geschäftsleitung das möchte, in die Entwicklung der Führungskräfte zu investieren, wird gut sein. Ich glaube auch, dass Führung auf Zeit ein Thema ist, also es muss auch okay sein zu sagen, jetzt habe ich Bereichsleitung Personal 5 Jahre gemacht, jetzt möchte ich mich vielleicht mit KI-Themen beschäftigen oder mit Datenbanksystemen. Okay, das ist ja dann keine Degradierung oder keine Bestrafung. Und sind wir wieder Transparenz, Kommunikation, Nachvollziehbarkeit. Also ich denke, dass das sehr stark an der Unternehmenskultur hängt, wie solche Wechsel oder Durchlässigkeiten zwischen Fachkarriere und Führungskarriere gestaltet sind. Und wir leben es natürlich auch vor als Führungskräfte. Also wenn ich mich heute zurückziehe, den Rücktritt erkläre als Würde, ja tue ich jetzt nicht, als Bereichsleiter Personal, dann kann ich damit auch ein Zeichen setzen, genauso wie ich als Führungskraft vielleicht mal am Mittwoch um 13 Uhr in Gleitzeit gehe. Nicht jeden Mittwoch natürlich, damit ich meinen Kolleginnen und Kollegen zeige, ja, wir haben eine Gleitzeitvereinbarung und ja, wir dürfen sie auch nutzen, sofern das die betrieblichen Interessen zulassen.
Sie haben jetzt gleich noch ein spannendes Thema mitgebracht oder kurz angesprochen, da steige ich auch gleich noch drauf ein. KI. Arbeiten Sie selbst schon mit KI?
Also wie Sie schon gesagt haben, ich bin Teil einer IT-Firma, dem IT-Dienstleister der österreichischen Sozialversicherungsträger und dem österreichischen Gesundheitssystem. Wir haben eine ganz, ganz tolle Organisationseinheit für KI-Themen. Ich habe gestern eine Besprechung mit den Experten und Expertinnen gehabt, wie wir unsere Postfächer zusammenführen und also KI-gesteuerte Zuteilungen machen, wie wir auch Antworten im Personalwesen automatisiert bekommen. Ich persönlich nutze die KI von Google, von Microsoft und habe jetzt auch ChatGPT mir einen Zugang besorgt. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass in meiner juristischen Fachlichkeit ich unglaublich viele falsche Informationen von der KI schon bekommen habe, die also mit einer Vehemenz Dinge behauptet, ja, das ist so, steht so im Gesetz. Diesen Paragraph gibt es aber in Österreich nicht. Da wird also, glaube ich, das haben wir auch schon umgesetzt in der Personalentwicklung, ganz viel Schulungsbedarf nötig sein, wie wir diese Tools sicher im Sinne von, was müssen wir in Österreich betreiben, wo würden Daten in die USA abfließen, was unzulässig ist. Also das ist mehr diese strukturelle, regulatorische Frage. Und wie nutzen meine Kolleginnen und Kollegen im Einzelfall KI-Tools? Also wenn ich heute sage, letzter Satz dazu, bitte schreib mal an die Firma XY, wo der Service nicht passt, der ein großer Lebensmittelgutscheinbetreiber, das geht so nicht. Das tippe ich in 5 Stichwörtern ein und kriege dann einen super Brief, der vielleicht, wenn ich ihn selber schreibe, eine Viertelstunde dauert, dann habe ich wirklich Zeit gewonnen.
Was ich da spannend finde, was wir jetzt gerade sehen oder was Unternehmen anfangen zu bewegen, ist KI anders zu sehen. Also ich sehe so ganz viele Unternehmen, die in der IT mit KI anfangen und Experten haben und Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Wir kennen auch Unternehmen, die es dann wieder zurückbauen, weil sie es eben nicht begleitet haben. Und dann ist es eben vielleicht nicht alles perfekt und glänzt nicht alles. Aber jetzt beginnt so ein bisschen noch der Diskurs, darüber nachzudenken, was heißt denn das eventuell auch für Jobs? Ja, und jetzt nicht, weil ich irgendwas wegrationalisieren will, sondern einfach, wenn man sagt, ich brauche von dem mehr, ich kriege das gar nicht mehr. Wie kann ich vielleicht den Job spannender machen dadurch? Kann ich vielleicht Bestehende entlasten dadurch, damit die wieder Spaß haben, weil ich will die nicht verlieren? Also für mich kommt da quasi so eine neue Facette dazu, wo man das nicht als Ersatz sieht, sondern wirklich als maßgeschneiderte Unterstützung für einzelne Rollen oder Menschen, um vielleicht quasi Dinge nicht mehr zu machen. Wie siehst du denn das generell, also gar nicht jetzt so bei euch, sondern generell aus der HR-Sicht, weil das ist natürlich nochmal eine ganz andere Übung, weil da habe ich dann auf einmal einen persönlichen Butler, der mir in meinem Job hilft. Nur was ist dann mein Job, was macht der Butler, wie geht es mir dabei?
Ich möchte mit einem Zitat kontern, das ich aus dem KI-Podcast der ARD habe. Dort im Sommer war das Feature wunderbar, bei einer Heimfahrt von einem Kroatien-Urlaub, ist mir noch in Erinnerung, das Zitat war: KI ist der schnellste Praktikant der Welt. Man muss alles nachkontrollieren. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie betreuungsintensiv unsere Lehrlinge sind, wir bilden auch Lehrlinge aus und das ist eine großartige Säule der Personalstrategie und das möchte ich auch nicht missen. Es ist auch sozusagen wirklich schön zu sehen, wie junge Menschen sich entwickeln und dann erfolgreich abschließen. Aber das braucht Ressourcen, Zeit und Aufwand. So ähnlich sehe ich es mit KI-Tools, nur dass da keine Lehrlinge dahinter stehen, die sozusagen natürlich auch Menschen sind, sondern die KI spuckt was aus und es ist ja im Grunde egal, was damit passiert. Da gibt es auch keine persönliche Verbindung. Insofern möchte ich dem Bild vom Butler widersprechen, sondern eher vom betreuungsintensiven Praktikanten reden. Und daher bleibe ich derzeit eher bei oberflächlichen Briefen, wie zum Beispiel eben so allgemein, lieber Gutscheinhersteller, das passt nicht, aber für komplexe Rechtsfragen, Schriftsätze, wie es jetzt auf meiner Ebene zu tun sind, oder eben auch komplexe E-Mails, wenn ein Kollege eine persönliche Lebenskrise beschreibt, nicht Sterbebegleitung oder so, da wird wahrscheinlich eine automatisierte Mail, nur es tut uns sehr leid, nicht so gut sein. Und das wird die große Kunst sein, die Systeme so zu trainieren, welche E-Mails kommen zu einem menschlichen Bearbeiter, Bearbeiterin und welche E-Mails werden von der Dose bearbeitet, weil vielleicht ein Satz noch zu Bewertungsplattformen. Eine negative Bewertung, also ich kann das jetzt wieder als Gast aus dem Sommerurlaub sagen, nicht, wenn ein Hotel das Gefühl hat, da kommt eine negative Bewertung, dann wirst du als Gast sehr schnell angesprochen und wird geschaut, Schadenskontrolle zu machen. Da ist also sehr viel Macht dahinter. Eine negative Erfahrung oder Bewertung in dem Fall, viele positive Erfahrungen braucht, um um vergessen zu werden. Und das ist, glaube ich, für HR-Abteilungen das A und O im wertschätzenden Umgang, eine positive Erfahrung zu schaffen.
Jetzt haben wir viel über Technologie gesprochen, auch schon Schwerpunktthemen herausgegriffen. Was glauben Sie denn so ganz persönlich, was unsere Arbeit in Zukunft noch prägen wird?
Was sie noch prägen wird? Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich denke, dass das große Thema Diversität oder sagen wir lieber, weil das hat dann immer so einen leichten Einschlag, das authentische Sein können am Arbeitsplatz, was dann letztendlich zur kognitiven Diversität, ein Aspekt der großen Diversitätssituation führt. Die kognitive Diversität, Firmen, die kognitive Diversität zulassen, die also es ihren Mitarbeitenden erlauben, so zu sein, wie sie sind, natürlich im Rahmen der Compliance-Richtlinien und wird wahrscheinlich ein nicht überall okay sein, in einer kurzen Hose in die Arbeit zu kommen. Ja, ich kann mir gerade Beratungssetting vorstellen. Ja, das wird schon so. Im Wesentlichen, ich kann so sein, wie ich bin. Diese Firmen werden, hoffe ich, doch innovativer sein und letztendlich am Markt übrig bleiben. Und Firmen, die das nicht sind, könnten vor allem jetzt mit dem demografischen Wandel, der ja schon wirkt, aber noch viel stärker wirken werden wird in den nächsten 10 Jahren, diese Firmen könnten einfach kein Personal mehr bekommen. Weil wenn wir so ein bisschen nachlesen, was die Generation Z, ich bin selber ein Millennial, für Ansprüche hat an Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, da ist also in manchen Firmen einiges zu tun. Im Sinne von Flexibilität, im Sinne von Wertschätzung, aber auch im Sinne von Entwicklungsmöglichkeiten. Also ja, Punkt.
Wie ist das bei uns im Haus?
Wir sind auch von den Herausforderungen konfrontiert, weil natürlich bekommst du das mit. Du bekommst von jungen Kolleginnen und Kollegen ganz andere Fragen schon am Anfang und ganz andere Aussagen. Also so wie du schon gesagt hast, als Führungskraft musst du dir dann einmal ein Nein anhören. Das ist ganz normal und das finde ich aber auch gut, weil, wie gesagt, wir sind wahrscheinlich alle groß geworden, ich bin groß geworden, wo man das nicht so gemacht hat. Ja. Man muss es ausbalancieren und das ist für mich immer so, man muss, glaube ich, mehr kommunizieren und klarstellen. Also ich kann es nur jetzt von uns sagen oder was ich mache. Ich versuche meinen Mitarbeiterinnen und Kolleginnen auch immer zu erklären, unser Job ist da, eben Kunden zu helfen und auch Probleme zu lösen. Und das passiert halt nicht immer planbar. Ja? Das ist aber Teil des Jobs. Das heißt jetzt nicht, dass du 7x24 warten musst, dass dein Telefon läutet, aber es kann mal sein, dass es länger dauert. Aber es gibt einen Grund. Also es gibt immer ein Gesicht dahinter, das ein Problem hat, das du gelöst hast. Und du siehst das auch. Also das ist aber die Aufgabe einer Führungskraft, das A so zu erklären, B dem Menschen zu helfen, dieses Gesicht auch wahrzunehmen und zu mitzubekommen, was er gemacht hat. Also das ist für mich eigentlich der Arbeit einen Rahmen geben, einen Sinn geben, eine Erklärung geben. Das ist schon mal der erste Schritt. Ich glaube, da haben viele Unternehmen die Herausforderung. Das ganze Thema Diversität ist überall ein Thema und ich mag den Begriff eigentlich auch nicht so. Ich bin immer sehr vorsichtig, weil du bist dann relativ schnell immer in Richtlinien und Kennzahlen, die du erfüllen musst, automatisch. Das finde ich gut, das bringt Druck, ja, sonst würde vielleicht weniger passieren. Aber eigentlich geht es darum, und da bin ich genau bei dir, eigentlich geht es darum, als Unternehmen besser zu werden. Und ich bin einfach besser, je diverser ich aufgestellt bin, weil ich einfach viel mehr Blickpunkte habe. Da muss ich noch gar nicht, also ich treffe bessere Entscheidungen, davon bin ich überzeugt. Ja, wenn ich einfach, und jetzt bleibe ich nur Alter, junge, mittlere und ältere, Geschlechter, Einstellungen zum Leben. Ja, das heißt, meine Entscheidung wird immer mehrere Blickpunkte haben und dadurch besser sein, weil ich mehr gesehen habe. Ich komme nicht in die Gefahr, irgendwelche Silos nur zu sehen. Und ich glaube, das wird aber die große Herausforderung, das jetzt zusammenzubringen, also bestehende Strukturen, die da sind und ja nicht unerfolgreich sind, sukzessive laufend anzupassen und zu ändern, schnell genug, aber auch langsam genug, damit es nicht kippt, weil du kannst nicht zusperren und rechts neu aufsperren. Also ja, aber das werden die wenigstens machen. Und ich glaube, das ist der große Wandel, der uns bevorsteht, der aber auch Spaß macht, weil das auch wieder so ein Thema ist. Da gibt es keine Jahreszahlen und kein klares Ziel. Aber ich bin bei dir, ich brauche auch keine Kennzahl. Ich glaube, ich spüre einfach, was besser wird, wenn ich diese Einstellung habe. Und ich glaube, das ist so die große Herausforderung in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren für alle Branchen. Und da bin ich wirklich davon überzeugt, dass da gibt es keine Branche, die außen vor ist, die sich dem stellen muss, um einfach das wieder zu sein, was sie sind, eben ein Ort, wo Menschen hingehen,
gerne hingehen, nicht nur in den Arbeit machen, du nennst das immer sehr schön soziale Kohäsion, auch Freunde finden, ja, sich austauschen, lernen, Rückhalt finden in schwierigen Situationen, das ist ja mehr eigentlich. Es ist ja nicht nur ein Arbeitsplatz, wo ich dann 8 Stunden verbringe und wieder gehe, sondern es ist ja ein gesamtes Etwas, das man da hegen und pflegen muss.
Ja. Übrigens mal eine Lanze für den Thomas hier brechen, der das vielleicht auch Personen, die das hören, die sich überlegen, brauche ich externe Beratung oder nicht, sagen, der Blick über den Tellerrand ist schon sehr wertvoll und solche Impulse, davon lebt auch ein Unternehmen, das bestehen will.
Danke, war nicht abgebrochen.
Vielleicht jetzt auch mit ein bisschen Blick auf die Zeit. Wenn jetzt Unternehmen sich überlegen, ich möchte mich jetzt aktiv auf das Arbeiten in Zukunft vorbereiten, was wäre denn aus Ihrer Sicht so ein ganz notwendiger erster Schritt, um sich dieser Fragestellung zu stellen, zu widmen?
Ich möchte vielleicht mit einer kurzen persönlichen Geschichte, wie ich habe in einer großen öffentlichen Institution angefangen zu arbeiten, hatte dort einen Chef, wo ich längst in Pension ist, wo ich als queerer Mann gar nicht mich zeigen konnte. Also auf die Frage, wie war es denn im Urlaub? Also Sie kennen das vielleicht eh dann, das Gestammle mit den Pronomen, die Person, mit der ich unterwegs war, rückblickend betrachtet, eine furchtbare Zeit und da habe ich mich wirklich gar nicht wohl gefühlt. Insofern würde ich die sogenannten Soft Skills, gerade bei Führungskräften, aber auch bei vielleicht Seniors, die an der Spitze der Fachkarriere stehen, würde ich Soft Skill Schulungen eben für Mitgefühl, für Empathie erzeugende, bedürfnisorientiertes Zuhören, vielleicht auch aus dem Gesichtswinkel der Transaktionsanalyse, also wie kommuniziere ich, dass ich jetzt nicht von oben herab kommuniziere, sondern auf der Erwachsenenebene, würde ich solche Impulse setzen. Dazu gehört auch das generationenübergreifende Arbeiten, weil Generation Z, Babyboomer, da kann einfach durch das bloße Kommunizieren viel Missverständnis entstehen. Ich würde auch dafür Sorge tragen, dass in den Firmen eine Konfliktkultur formalisiert ist. Also wenn ein Problem auftritt, gibt es in vielen Firmen Betriebsräte. Das ist immer ein Hackerl natürlich, aber dann vielleicht auch in Form einer Mediation, also natürlich externe Expertinnen, die helfen zu deeskalieren, weil die Ultima Ratio, den Beziehungsabbruch in der Arbeit, also die Kündigung, das ist vor allem für Firmen teuer. Ich glaube, zwischen 50.000 und 100.000, je nach Branche, kostet ein Wechsel. Und da gibt es also knallharte betriebswirtschaftliche Gründe, die diesen weiche Schulungsvorgaben auch rechtfertigen.
Okay, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, das man auch einfach so stehen lassen kann. Gibt vielleicht ein bisschen Food for Thought mit auch den ZuhörerInnen da draußen. Schön, dass Sie bei uns waren. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel mitgenommen. Danke auch an die Zuhörer und ZuhörerInnen da draußen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind und ja, wünsche Ihnen alles Gute.
Impulse, der KPMG Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.